Herzlich willkommen beim Pressestunden-Podcast. Mein Name ist Matthias Westhoff und gemeinsam mit Petra Stuiber von der Tageszeitung Der Standard befrage ich heute Europa- und Verfassungsministerin Caroline Edtstadler von der ÖVP. Es geht um Fehler im Corona-Krisenmanagement, Details zur Impfpflicht, aber auch um die Rolle von Sebastian Kurz in der ÖVP, Reformen in der Justiz und die besorgniserregende Lage in Belarus. Frau Ministerin, vierte Welle, vierter Lockdown, eine radikale Maßnahme, die die ÖVP monatelang, ja bis zur letzten Minute, trotz Warnungen praktisch aller Experten ausgeschlossen hat. Wie erklären Sie das Scheitern des Corona-Krisenmanagements?
Ich verhehle hier nicht, dass die Bundesregierung in den letzten Tagen, wahrscheinlich Wochen, ein Bild abgegeben hat, das nicht gut ist, um es einmal diplomatisch auszudrücken. Ich glaube, es ist für alle so, dass wir uns das nicht vorstellen hätten können, dass wir wieder in einen Lockdown gehen müssen. Ich persönlich sage Ihnen, ich bin frustriert, ich bin traurig, ich kann mir es eigentlich nicht vorstellen. Aber als Politiker muss man die Emotionen einfach zurückstellen. Und wenn wir uns die Situation vor Augen führen, auch die Überlastung im Gesundheitssystem hier sehen, Ärzte, Pflegepersonal, das an der Kapazitätsgrenze ist, dann ist es einfach notwendig, diesen Schritt jetzt zu setzen.
Aber wie konnte es so weit kommen? Die Experten haben ja alle seit dem Sommer gewarnt, die Politik hat nicht reagiert.
Es war unser Ziel eigentlich bis vor wenigen Tagen, nicht nur der ÖVP oder der Bundesregierung, sondern von allen Parteien, einen Lockdown zu verhindern. Und aus diesem Grund haben wir ja auch Maßnahmen gesetzt. Wir haben 3G eingeführt am Arbeitsplatz. Wir haben 2G eingeführt in der Freizeit. Es sind in einzelnen Bundesländern, wo die Betroffenheit noch stärker war, weitere Maßnahmen gesetzt worden. Und wir haben einfach gehofft, und ich glaube, da kommt schon auch durch, dass auch Politiker Menschen sind, dass wir von den letzten 20 Monaten durchgehend Krisenmanagement auch wirklich einmal was anderes hören wollten und rauskommen wollten. Wir haben gehofft, ernsthaft gehofft, dass es ohne Lockdown geht, dass es vor allem auch ohne Impfpflicht geht. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir das erkennen müssen. Und ich kann nur bitten, dass wirklich alle auch jetzt mitmachen. Es ist jetzt die Chance, dass wir das gemeinsam meistern, weil jetzt auch genug Impfstoff vorhanden ist.
Im Nachhinein besehen, wenn Sie zurückblicken, nennen Sie uns drei Dinge, die Sie jetzt ex post quasi anders machen würden.
Ich sage es noch einmal, es sind 20 Monate und ein paar Tage, wo wir eigentlich nur Krisenbekämpfung auf der Agenda ganz oben hatten. Und im Rückblick dann zu sagen, diese oder jene Entscheidung war falsch oder war eine Fehleinschätzung, ist natürlich viel leichter als in der Situation, in der man ist. Man hat unterschiedliche Interessen, die natürlich auch an die Politik herangetragen worden sind. Und ich kann Ihnen nur sagen, alle Politikerinnen und Politiker, insbesondere natürlich die Regierung, hatte immer zu jedem Zeitpunkt das Wohlergehen der Bevölkerung in diesem Staat vor Augen. Und da zählen natürlich dazu die Gesundheit, das wirtschaftliche Fortkommen, die Finanzen. Aber ja, da sind vielleicht manche Entscheidungen zu spät gekommen. Da waren vielleicht auch nicht immer alle Experten einer Meinung, sodass es einfach gewesen wäre, dem zu folgen. Und ich kann nur sagen, schauen wir jetzt nach vorne, versuchen wir wirklich jetzt noch einmal die Zähne zusammenzubeißen, auch alle zu überzeugen, die bisher nicht überzeugt waren, dass sie sich impfen lassen wollen.
Aber war nicht ein, ich möchte Sie da schon ein bisschen festnageln, war nicht ein Kardinalfehler zum Beispiel, dass man quasi im oberösterreichischen Wahlkampf, wo man schon sehen konnte, die Inzidenzen steigen, man muss etwas tun und es ist einfach nichts passiert, weil man sich gedacht hat, okay, gut, machen wir mal die Wahl und nachher können wir immer noch weiterschauen. War das nicht einer der Kardinalfehler?
Ich glaube, man kann es nicht an einer Situation oder an einem Ereignis festmachen. Es waren so viele verschiedene Etappen. Es spielen natürlich von Außenfaktoren auch herein. Es kommen ja unabhängig von Wahlen auch verschiedene Interessen auch an die Regierung herangetragen, an die Politiker herangetragen. Und in Summe muss man halt sagen, es waren nicht alle Entscheidungen richtig, es waren auch nicht alle zeitgerecht, aber ich sage es noch einmal. Versuchen wir jetzt rauszukommen, versuchen wir alle an Bord zu holen. Wir sind eine Gesellschaft, ich möchte es wirklich auch sagen, was der Bundespräsident gesagt hat. Es geht jetzt ein Riss durch die Gesellschaft und wir müssen versuchen, hier auch die Gräben wieder zuzuschütten und auch die abzuholen, die Angst haben, die Sorge haben.
Ich möchte schon noch mal einhaken, weil Sie gesagt haben, Sie haben das Gesundheitspersonal vor Augen gehabt. Man muss ganz ehrlich sagen, wir haben eines der weltbesten Gesundheitssysteme und das steht vor dem Kollaps. Ärztinnen und Ärzte stehen vor der Entscheidung, welchen Patienten sie behandeln können, die sogenannte Triage. Das wird nach Überlebenschancen gereiht. Wie konnte es so weit kommen, dass das trotz aller Warnungen, aller Virologinnen, aller Expertinnen, aller Prognosekonsortien diese Situation jetzt eingetreten ist?
Ich kann Ihnen die Frage sicher nicht befriedigen und letztendgültig beantworten. Es gab einen immer wieder Corona-Krisenstab, der zusammengesessen ist, eine Corona-Expertenkommission, die auch natürlich die Zahlen im Blick hatte, aber auch Interessen gilt es im Blick zu haben und auch sozusagen das Fortkommen insgesamt. Und ja, es ist ein exponentieller Anstieg dann passiert. Wir haben einfach gehofft, dass wir durch hohe Impfraten, die noch nicht so hoch sind, wie wir sie haben wollen, diese Spitzen der Krankheit wegnehmen können. Und es zeigt sich halt jetzt insbesondere, allein in der Woche hat es fast 100.000 oder rund 100.000 Neuinfizierte gegeben. Und bei manchen ist der Verlauf halt entsprechend schwierig auch. Und Gott sei Dank, möchte ich sagen, machen Ärzte, macht Krankenpersonal keinen Unterschied, ob jemand geimpft ist oder ungeimpft ist, ob jemand alt ist oder jung ist, ob jemand finanziell stark ist oder nicht stark ist, sondern sie behandeln jede. Und deshalb gilt es jetzt, diesen Schritt zu setzen, die Entlastung für das Gesundheitspersonal herbeizuführen.
Aber in der Triage wird natürlich dann schon die Unterscheidung gemacht, ist jemand alt und schwach. Und
da hoffen wir, dass wir nicht hinkommen.
Genau, aber es zum, Beispiel, Realität, war es ja, zum Beispiel war das ja in Salzburg so, dass die Ärzte dort wirklich gewarnt haben. Und Landeshauptmann Haslauer war einer derjenigen, die bis zuletzt irgendwie sehr zögerlich waren. Und Sie sind selbst Salzburgerin, können Sie uns das erklären? Wieso hat er so agiert? Wieso war er so zurückhaltend? Ich verstehe es nicht.
Wir haben alle versucht, bis zuletzt alles zu tun, dass wir einen Lockdown verhindern. Wir haben gesehen, dass ein Lockdown ja ein unglaublich harter Eingriff ist in das gesellschaftliche Leben, in das Berufsleben, in die Freizeitgestaltung. Mit einem Wort, in die Grund- und Freiheitsrechte der Menschen. Und es war immer auch unser Ziel, diese Grund- und Freiheitsrechte möglichst nicht zu beschränken und wenn wir schon müssen, möglichst kurz. Und es bestand die Hoffnung, das gilt für Landeshauptmann Haslauer genauso wie für alle anderen, dass wir diesen Lockdown, diesen härtesten Schritt vermeiden können.
Aber der Salzburger Landeshauptmann hat ja vor 10 Tagen noch die Virologinnen und Virologen verspottet und ihnen unterstellt, die wollen ja nur die Leute einsperren. Ist das wirklich jetzt ein guter politischer Stil oder hat man da einfach Angst als Politiker, das Unpopuläre, aber Notwendige zu entscheiden? Wie sehen Sie diese Aussage, die für große Empörung in der Wissenschaft gesorgt hat?
Also, gerade was diese Aussage betrifft, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich kenne Wilfried Haslauer so lange, ich kenne ihn so gut. Er ist einer der Politiker, der eigentlich immer die richtigen Worte findet. Und ja, in dem Fall, glaube ich, ist es klar geworden, dass die Ausdrucksweise vielleicht eine Zuspitzung war, die gerade in einer Krise nicht getroffen werden sollte. Also das ist aber nicht so, wie Wilfried Haslauer denkt. Das möchte ich hier in aller Klarheit auch feststellen.
Jetzt sind Sie ja auch Verfassungsministerin. Und da gibt es eine grundsätzliche Frage, die ich mir stelle, auch weil Sie gesagt haben, sicher waren manche Maßnahmen möglicherweise falsch. War es falsch, das Krisenmanagement sozusagen zwischen Bund und Ländern aufzuteilen? Muss man nicht in einer derartigen Krise wie der jetzigen das einfach alles zentral regeln und auch die Umsetzung zentral regeln?
Also zum Ersten möchte ich vorausschicken, dass Sie mit jemandem sprechen, der einfach im Föderalismus groß geworden ist und ich das auch sehr, sehr schätze, dass wir Bundesländerverantwortung haben, dass wir Landtage haben, dass wir hier einfach abgestimmt auf die jeweilige Region, ungeachtet jetzt einer Pandemie, aber mal insgesamt gesprochen, Maßnahmen setzen können und auch die Landeshauptleute hier das sozusagen tun in ihren jeweiligen Bundesländern. Gerade was die Pandemie betrifft, ist es ja aber auch so, dass die Betroffenheit ja unterschiedlich stark war immer wieder. Und das haben wir auch auf europäischer Ebene gesehen. Es hat begonnen in einzelnen Mitgliedstaaten, es ist dann stark angestiegen in manchen, während in anderen noch nicht spürbar waren. Und es sind so Wellen durchgegangen. Und auch auf europäischer Ebene habe ich immer gesagt, das große Asset ist, dass man aufgrund der Subsidiarität auch da die Maßnahmen treffen kann, abgestimmt auf die Notwendigkeiten. Und das würde ich auch so sehen innerhalb Österreichs. Wir haben es jetzt gesehen, dass eben in Oberösterreich und Salzburg die Zahlen extrem hoch waren. Da hat man auch schon vorher Schritte angekündigt. Aber insgesamt sitzen wir doch alle in einem Boot. Und deshalb hat man sich dann auch dazu entschieden, jetzt diese Maßnahmen bundesweit zu machen.
Ich möchte in der Aufarbeitung noch eine Frage aufarbeiten. Nämlich die ÖVP hat im Sommer plakatiert, die Pandemie ist gemeistert, die Krise bekämpft. ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat im Sommergespräch noch gesagt, die Pandemie für Geimpfte ist vorbei. Wir sehen jetzt alle, dass das eine völlige Fehleinschätzung war. Uns interessiert die Frage, wie groß ist denn sein Anteil, dass die ÖVP nicht früher auf die Warnungen der Expertinnen gehört hat?
Herr Westhoff, ich glaube, wir sollten, wenn wir diese Frage jetzt bearbeiten, auch uns in die Situation versetzen, in der wir damals alle waren. Wir haben endlich Impfstoff für alle gehabt. in diesem Sommer. Wir haben davor wirklich dafür gekämpft, dass dieser Impfstoff ausreichend produziert wird, nachdem er relativ schnell zugelassen worden ist, nach ungefähr 9 Monaten der Krise, dass er gerecht verteilt wird innerhalb der Europäischen Union. Wir haben zig Studien gehabt, dass er wirkt, dass er auch vor schweren Verläufen und auch vor Tod bewahrt. Und wir hatten einfach wahrscheinlich ja, die vielleicht zu hoffnungsfrohe Aussicht, dass die Menschen auch tatsächlich hingehen und sich impfen lassen. Das war der Ausgangspunkt auch für die Aussage von Sebastian Kurz in diesem Zeitpunkt. Und ja, im Rückblick muss man sagen, wir haben es zu Unrecht angenommen. Und wir hätten wahrscheinlich noch mehr Kampagnen machen sollen, noch mehr reingehen sollen, obwohl die sich in der Zeit auch verlagert haben, ein bisschen in die sozialen Medien, um die jungen Menschen zu erreichen. Aber ich darf es einfach noch einmal so sagen, wir sind alle seit 20 Monaten damit beschäftigt, das Beste zu versuchen, dass das nicht immer bei jeder Entscheidung gelingt, liegt auf der Hand.
Ich möchte Ihnen noch ganz kurz ein Zitat von Ihnen vorlesen. Sie haben Ende September in Brüssel gesagt, Österreich hat eine Impfquote von rund 60%. Das ist per se ganz gut.
Ja.
Das ist natürlich absolut nicht ausreichend, wie wir jetzt sehen. Woran ist es denn gescheitert, jetzt nicht damals die Impfpflicht zu verhängen, sondern, zu der kommen wir ein bisschen später, mit diesen Anreizmodellen, wie das Burgenland vorgezeigt hat, zu operieren?
Also ich bleibe dabei zu dem Zeitpunkt, als ich diese Aussage getroffen habe.
Ende September.
Wir haben uns damals ein Ziel gesetzt innerhalb der Europäischen Union. Wir haben gesehen, dass es Länder gibt, ich will mich nicht mit den schlechtesten vergleichen, aber ich sage trotzdem, es gibt Mitgliedstaaten, wo wir viel weniger Durchimpfungsrate haben. Und wir können zum jetzigen Zeitpunkt absolut nicht zufrieden sein mit der Durchimpfungsrate, die wir haben. Wenn Sie mich danach fragen, woran es gescheitert ist, dann ist es wahrscheinlich ein Mix aus vielem. Es ist uns, und das kann ich frank und frei sagen, offensichtlich nicht gelungen, diejenigen davon zu überzeugen, die Sorgen haben, die Ängste haben. Wir schauen viel zu sehr auf die, die auch gestern wieder am Ballhausplatz demonstrieren, die Wiener Innenstadt lahmlegen. Ich habe absolut kein Verständnis dafür, dass die mit Falschinformation auch noch mit antisemitischen Anwürfen reingehen. Auf die haben wir wahrscheinlich zu sehr geschaut, weil die halt laut sind und zu wenig auf die, die zu Hause Ängste haben, Sorgen haben, vielleicht auch werdende Mütter sind. Die müssen wir abholen.
Aber jetzt als Geimpfte, wer von den Geimpften soll Ihnen glauben, dass der Lockdown am 12. Dezember vorbei sein wird, dass das nicht noch einmal verlängert wird? Können Sie das garantieren?
Na, Frau Stöber, das ist keine Glaubensfrage. Es wird heute der Hauptausschuss des Parlaments, des Nationalrates zusammentreten und eine Verordnung beschließen, damit der Lockdown ab morgen für alle in Kraft treten kann. Der gilt für 10 Tage. Dann gibt es eine neue Notwendigkeit für den Hauptausschuss, das auch zu beschließen, weil das eine sehr starke, in Grundrechte eingreifende Maßnahme ist. Und wir haben gesagt, wir wollen das jetzt bis zu diesem Datum machen, auch die Aussicht geben. Aber natürlich ist Voraussetzung, dass die Menschen auch mitmachen, dass sie sich dran halten. Und ich sage das noch einmal als Mensch, ich bin deprimiert, ich bin grantig, wenn ich mir vorstelle, dass ich in den nächsten Wochen keine persönlichen Treffen haben kann, dass man die Adventszeit und jedenfalls den Beginn nicht so gestalten kann, wie wir uns das vorstellen. Aber es ist eine Notwendigkeit. Und wenn wir zusammenhalten und wenn wir, vielleicht darf ich das noch sagen, wenn wir diese 3 Wochen jetzt auch wirklich nützen und nicht aufgeben, diejenigen, die es noch nicht getan haben, zu überzeugen von einer Impfung, sie auch aufzufordern, zum Arzt zu gehen, Gespräche zu führen, dann glaube ich, ist das ein realistisches Ziel, dass wir eine Entlastung für die Gesundheitsbranche, für das Gesundheitspersonal erreichen und dann wieder mit weiteren Vorsichtsmaßnahmen gesellschaftliches Leben stattfinden
lassen. Verbunden natürlich mit einer Konsequenz für die Ungeimpften, also die werden nicht aus dem Lockdown entlassen nach diesem 12. Dezember. Wie lange soll denn das andauern? Also einfach bis ewig, bis sie sich impfen lassen? Oder wie stellen Sie sich das vor?
Anschlussfrage, kann das rechtlich halten?
Also wir haben natürlich den Lockdown für Ungeimpfte geprüft. Ich habe das auch mit meinem Verfassungsdienst geprüft und durchbesprochen. Und es ist so, wenn die Maßnahme ausreichend ist, um das Ziel zu erreichen, nämlich eine Entlastung in dem Fall jetzt des Gesundheitssystems, und wenn man es kontrollieren kann, dann ist es verfassungsrechtlich zulässig. Das sind jetzt natürlich viele Wenns, das ist immer so, wenn man Dinge rechtlich beurteilt. Zu Ihrer konkreten Frage der Ungeimpften. Naja, als erstes ist einmal der Anreiz, den wir so versuchen zu schaffen, dass sich Ungeimpfte auch impfen lassen. Und ich möchte es auch in aller Deutlichkeit sagen, eine Meinung haben und dazu stehen, das ist so eine typische österreichische Aussage und das ist auch gut, das ist auch mein Grundzugang zu Dingen. Aber man kann auch seine Meinung einmal ändern. Gerade wenn man 30.000 wissenschaftliche Papers mittlerweile hat, milliardenfach eine Impfung, die verabreicht worden ist und die nachweislich auch schützt. Und das ist das, was ich den Ungeimpften auch zurufen möchte. Schaut es euch an, überlegt es euch, kontaktiert den Arzt und geht impfen.
Aber Sie rufen ja nicht nur zu, die Meinung zu ändern, sondern Sie haben eine Impfpflicht mit 1. Februar in Aussicht gestellt, dass die kommen wird. Das ist natürlich ein Glaubwürdigkeitsproblem für die Regierung, weil alle Politikerinnen und Politiker in diesem Land haben das ausgeschlossen. Sie haben es im Juli noch ausgeschlossen, habe ich nachgesehen. War es ein Fehler, jetzt zu sagen, rückblickend, wir hätten das von Anfang an offen diskutieren sollen und nicht jetzt zwei Hämmer auf einmal, Lockdown und Impfpflicht?
Diskutiert worden ist es ja und Sie haben vollkommen recht, ich habe es ausgeschlossen. Ja. Ich habe es auch nicht für echt realistisch und notwendig empfunden, dass wir in Österreich eine Impfpflicht bei Covid-19 einführen müssen. Aber die Realitäten haben uns eines Besseren belehrt und ich glaube schon, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt offensichtlich auch notwendig ist, Menschen, Staatsbürgern zu sagen, sie haben Rechte. Aber sie haben auch Pflichten. Und ich frage mich gerade heute vor dem Hintergrund, dass wir morgen wieder in einen bundesweiten Lockdown gehen, welcher Eingriff der schwerwiegendere ist. Der Lockdown, wo man in die Wirtschaft eingreift, in Eigentumsrecht eingreift, in die Privatsphäre eingreifen, oder eine Impfpflicht. Und mittlerweile komme ich zu dem Schluss, es ist immer eine Verhältnismäßigkeitsabwägung, die Impfpflicht ist der geringere Eingriff, damit wir alle als Gesellschaft wieder das tun können, was wir eigentlich gerne tun.
Nur noch kurze Frage, wie wollen Sie es exekutieren? Also was passiert bei Verstößen? Was wird den Menschen passieren? Werden sie eingesperrt? Gibt es Geldstrafen? Werden sie ihren Arbeitsplatz verlieren? Können Sie das ein bisschen skizzieren?
Zunächst einmal wird es natürlich dann, wenn man sich nicht impfen lässt, eine Konsequenz geben müssen, eine Sanktion, und das wäre eine Verwaltungsstrafe. Das muss man sich noch im Detail anschauen, wie hoch die sein kann. Zum Zweiten, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man auf Personen auch zugeht, dass man sie einlädt zu einem Impftermin und erst dann, wenn eben dieser nicht wahrgenommen wird, dass dann eine Sanktion in Form einer Verwaltungsstrafe, einer Geldstrafe verhängt wird. Dann wird es natürlich Ausnahmen geben, auch müssen, für Personen, die sich nicht impfen lassen können, weil es medizinisch eben aus medizinischen Gründen nicht möglich ist. Und all das müssen wir in ein Gesetz gießen, wo wir auch die Verhältnismäßigkeit abwägen, wo man auch schauen muss, wie lange bleibt so eine Impfpflicht also aufrecht. Man wird sie natürlich nicht bis ad infinitum aufrechterhalten können, dürfen, brauchen hoffentlich, sondern bis eine entsprechende Durchimpfungsrate auch gegeben ist.
Machen wir es konkret. Die Impfpflicht für Gesundheitsberufe ist ja schon vorab angekündigt gewesen. Ich habe da auch einen Gesetzesentwurf aus dem Gesundheitsministerium gesehen. Da ist die Rede von Geldstrafen von 3.600 Euro für jene, die sich den Erststich nicht holen, und 1.450 Euro für jene, die den Drittstich sich nicht holen. Das ist jetzt noch nicht beschlossen, ist ein Entwurfsstadium, aber ist das eine Größenordnung, wo Sie sagen, jawohl, da wollen wir hin, so hohe Strafen?
Es sitzen jetzt die Legisten auch mit den Expertinnen und Experten zusammen und werden das diskutieren. Aber natürlich ist das Ziel, dass man nicht nur den Erststich holt, sondern dass man wirklich die Vollimmunisierung bis zum Drittstich sich abholt und deshalb auch abgestuft. Diese Idee, da kann ich viel abgewinnen, dass man hier unterschiedliche Stufen auch vorsieht.
Und auch die Strafhöhe halten Sie in der Größenordnung für angemessen?
Das ist ein Diskussionsentwurf, der jetzt für andere Berufe oder für eine spezielle Gruppe aus dem Gesundheitsministerium kommt. Für die allgemeine Impfpflicht habe ich auch mit dem Gesundheitsminister schon gesprochen, dass wir hier eng abgestimmt bleiben. Aber ja, wenn Sie so wollen, das ist sicher eine Größenordnung.
Und Mindestalter 16 oder 18?
Mindestalter kann ich nicht beurteilen, jetzt auch nicht hier am Tisch sitzend, weil das nicht nur eine logistische Frage ist, sondern weil wir hier wirklich auch die Expertinnen und Experten befragen müssen.
Eine Frage noch zum Thema Demonstration gestern in der Wiener Innenstadt. Sie haben es angesprochen. Es gab ja mal einen Straftatbestand bei der Verbreitung von unwahren und beunruhigenden Nachrichten. Das ist 2016 abgeschafft worden. Muss man nicht angesichts dieser Verschwörungstheorien, dieser Fülle an Fake News, die hier ständig kursieren, sich so etwas noch einmal überlegen oder etwas in dieser Art überlegen? Denken Sie über so etwas nach in der Regierung?
Das ist jetzt die Frage an die ehemalige Strafrichterin, wo ich auch immer sage, wenn etwas sanktionslos ist, dann ist die Neigung, sich an Vorgaben zu halten, weniger groß. Und insofern würde ich da jetzt nicht ausschließen, weil wir tatsächlich sehen, dass es ein großes Problem gibt, was die Verbreitung von Fake News und Verschwörungstheorien betrifft. Mein erster Zugang ist aber, und das ist auch im Kommunikationsplattformengesetz entsprechend abgebildet, das übrigens eines von ganz wenigen in Europa ist, wo wir das auch machen, ist solche Postings auch wegzubringen. Vor allem dann, wenn sie Hass verbreiten, wenn sie gegen strafrechtswidrige, mhm. oder strafrechtswidrig sind, gegen Tatbestände verstoßen.
Aber sie müssen ja auch was tun gegen so Dinge, dass ein Entwurmungsmittel gegen Covid hilft. Ja. Ich meine, das ist jetzt kein, da wird kein Hass verbreitet, aber eine grobe Unwahrheit, die zu schweren gesundheitlichen Schäden führen kann.
Ich glaube, das muss man im Detail einfach auch noch durchdenken, ob das nicht ohnehin gegen einen Straftatbestand schon verstößt oder jedenfalls aber das habe ich mir jetzt im Detail nicht durchgedacht. Ich kann Ihnen nur bestätigen, dass ich es wirklich abartig finde, dass man auch nachdem schon viel darüber diskutiert worden ist und Ärzte und Mediziner das Gegenteil von dem gesagt haben, was da behauptet wird, darauf bleibt und die FPÖ weiterhin dieses Wurmmittel anpreist.
Aber ein Punkt, den die FPÖ auch vorgebracht hat, ist, dass man diese Impfpflicht vorab vom Verfassungsgerichtshof prüfen lassen könnte, damit das sozusagen rechtlich einwandfrei geklärt ist. Wäre das eine Option, wo man sagen kann, da holen wir uns ein Gutachten, in einer gewissen formellen Vorprüfung gibt es in Österreich nicht, aber um auf diese Leute zuzugehen und zu sagen, wir haben eure Bedenken, was die rechtliche Frage betrifft, ernst genommen, aber das ist entschieden, das ist eindeutig.
Sie haben selbst beantwortet, es gibt diese Vorabprüfung in Österreich nicht. Das entspricht auch nicht der Tradition, wie wir sie in Österreich leben. Wir beziehen natürlich die Expertinnen und Experten ein. Wir besprechen das auch mit Verfassungsjuristen. Und soweit ich das jetzt im Blick habe, hat auch keiner gesagt, dass das nicht gehen würde in der jetzigen Situation. Vielleicht auch etwas ist, was man tatsächlich machen muss. Also wir prüfen, wir orientieren uns hier insbesondere an den Kriterien, die der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ja auch aufgestellt hat in einem Urteil, das erst Anfang April gegen Tschechien herausgekommen ist, wo es gegen, also wo es um eine Impfpflicht für Kinder geht. Und diese Kriterien heranziehend ist es aus meiner Sicht verfassungsrechtlich sehr, sehr, also einfach nicht, aber es ist klar darzulegen, warum eine Impfpflicht hier notwendig und auch möglich ist.
Eine klare Ansage. Weniger klar waren die Ansagen in der vergangenen Woche der Regierungsparteien ÖVP und Grüne. Da hat man sich zeitgleich auch öffentlich widersprochen mitunter. Das wirft für uns ein bisschen die Frage auf, wie ist es denn um den Zustand dieser Koalition bestellt, wenn man sich am Höhepunkt dieser Krise öffentlich derart Unfreundlichkeiten ausrichtet und widerspricht?
Ich kann nur wiederholen, was ich gesagt habe. Die Regierung hat da in den letzten Tagen sicher kein gutes Bild abgegeben. Und ich denke, da haben alle daraus gelernt, wir müssen an einem Strang ziehen, eben um diese Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung zu haben, um den Vertrauensverlust auch wieder wettzumachen. Und ansonsten kann ich Ihnen sagen, ich bin mit den Regierungsmitgliedern auch der Grünen-Fraktion in einem ständigen Austausch von unterschiedlichen Themen, ja, von der Sterbehilfe bis zur Informationsfreiheit bis jetzt zur Impfpflicht. Das betrifft ja auch unterschiedliche Ministerinnen und Minister und das persönliche Klima ist ein gutes und insofern, glaube ich, können wir das jetzt auch wieder zeigen.
Haben Sie Vertrauen in Gesundheitsminister Mückstein?
Ich bin mit ihm in einem Gespräch laufend jetzt auch, gerade die letzten Tage wegen der Impfpflicht und ich bespreche die Dinge mit ihm, auch wenn wir vielleicht nicht immer einer Meinung sind, hinter den Kulissen und nicht öffentlich.
Aber Sie halten ihn sozusagen für den geeigneten Gesundheitskrisenmanager in dieser Phase. Ich frage deshalb, weil Ihre Kollegin Elisabeth Köstinger ist ja anderer Meinung. Sie hat gesagt, sie hat gar kein Verständnis für seine Warnungen. Und die Frau Ministerin Schramböck hat dann Ähnliches gesagt. Also ist ja nicht wirklich ein vertrauensvoller Umgang miteinander. Wie kann man dann einfach so Klick machen, umswitchen und man vertraut einander wieder? Geht das?
Ich kann nur für mich sprechen. Ich habe mit ihm ein gutes persönliches Verhältnis und er ist Arzt. Also wer könnte es besser wissen in einer Phase der Pandemie als ein Arzt? Und insofern, ja, ich vertraue ihm.
Der Bundeskanzler hat am Nationalfeiertag gesagt, also noch vor dieser rhetorischen Eskalation, die Koalition steht auf dünnem Eis. Wenn einer aufstampft, sind beide im Kalten nass. Wie kurz vor dem Einbruch, Zusammenbruch steht diese Regierung?
Ich bin diese Frage auch schon einmal gefragt worden, wie dünn das Eis ist. Ich habe gesagt, ich bin am Land aufgewachsen. Ich habe gelernt, man geht nur aufs Eis, wenn es dick genug ist. Also insofern würde ich vielleicht hier einen anderen Vergleich auch heranziehen. Es war notwendig, hier Vertrauen wieder aufzubauen. Es gab in der letzten Woche noch einmal gesagt, wenn Sie das zum dritten Mal hören wollen, Probleme in der Kommunikation. Wir haben nicht das beste Bild abgegeben, aber wir sind alle auch nur Menschen. Und wir haben manchmal einfach auch Emotionen. Und wenn dann auch von außen irgendwie der Eindruck entsteht, dass einem nur unterstellt wird, dass man eigentlich Schlechtes will, dann tut das auch weh und dann führt das manchmal vielleicht dazu, dass man Sachen sagt, die man wohlüberlegt nicht sagen würde. Also vertrauen Sie uns bitte. Wir arbeiten auch daran, dass wir in der Öffentlichkeit ein besseres Bild abgeben, weil ich glaube, das braucht es jetzt.
Und die Koalition hält bis 2024.
Davon bin ich fest überzeugt. Mhm.
Wenn Sie uns ein bisschen einen Einblick vielleicht geben, was hat sich denn in der Regierungszusammenarbeit im Kabinett Schallenberg geändert unter Bundeskanzler Schallenberg im Vergleich zu Bundeskanzler Kurz?
Also für mich an und für sich jetzt nichts, außer dass der Bundeskanzler Alexander Schallenberg näher zu mir aufgerückt ist sozusagen. Also er sitzt zwei Türen weiter, es ist noch enger sozusagen, weil man sich mehrmals täglich auch über den Weg läuft, sofern man im Bundeskanzleramt ist, weil es gibt ja auch viele Auswärtstermine. Aber meine Aufgabe als Verfassungsministerin ist jetzt natürlich mit Dingen als vorausschauend jetzt Impfpflicht noch einmal sicher gestiegen. Da sind auch die Erwartungen, dass wir entsprechend mit dem Verfassungsdienst mitarbeiten. Es gibt europäisch große Herausforderungen, zu denen wir vielleicht ja auch teilweise noch kommen werden, wo ich als Europaministerin sicher auch gefordert bin, meine Kontakte auch zu den Ländern zu knüpfen, aufrechtzuerhalten, wo es Themen gibt, von der Migration angefangen.
Dazu kommen wir, aber es ist ja ein bisschen überraschend, dass sich gar nichts geändert hat, wenn der Bundeskanzler wechselt, wenn ich Ihnen so zuhöre.
Ich habe gesagt, für mich, es ist natürlich eine große Änderung, wenn es einen anderen Bundeskanzler gibt, aber die Arbeit steht im Vordergrund. Es ist ein Regierungsprogramm auf dem Tisch, das es abzuarbeiten gilt.
Das ist im Vordergrund. Wie oft tauschen Sie sich denn aus mit Sebastian Kurz? Wann haben Sie denn das letzte Mal mit ihm geredet?
Ich bin ihm gegenüber gesessen am Freitag, als ich kurz im Parlament war. Da war allerdings nicht Zeit für ein Gespräch. Ich hatte nur einen Tagesordnungspunkt und musste dann wieder weg. Und ansonsten sehr regelmäßig zweimal pro Woche.
Wer trifft denn jetzt die Entscheidungen in der ÖVP-Regierungsfraktion? Ist das der Bundeskanzler? Ist das der Parteichef? Ist das der Parlamentsgrupp? Sind es die ÖVP-Landeshauptleute, wie man jetzt am Freitag den Eindruck haben kann? Ist es niemand?
Es ist so, dass es eine sozusagen Aufspaltung gibt zwischen Bundeskanzler und Klubobmann. Also das ist passiert, ja, das ist evident und liegt am Tisch. Aber ansonsten arbeiten wir als Volkspartei zusammen. Es gibt unterschiedliche Aufgabenbereiche und jeder nimmt seinen Aufgabenbereich wahr. Und wenn Sie da jetzt anspielen darauf, dass irgendwie sozusagen die Landeshauptleute hier in den Vordergrund getreten werden, naja, wenn es eine Landeshauptleute-Konferenz gibt, wo auch Tirol den Vorsitz hat, ist es eigentlich immer so gewesen, dass klassischerweise der Bundeskanzler auch dorthin fährt. Und wenn es gerade ein aktuelles Thema gibt, das zu besprechen ist, dann wird es dort besprochen.
Also das wäre unter einem Bundeskanzler Sebastian Kurz auch so gewesen, dass die gesamte Regierung geschlossen an den Achensee pilgert.
Es ist nicht die gesamte Regierung geschlossen, an den Achensee gepilgert.
Bundeskanzler und Gesundheitsminister waren
es. Es ist die Spitze, also der Bundeskanzler selbst und der Gesundheitsminister sind hingefahren, weil es ein Thema zu besprechen gab. Und alle Landeshauptleute diese Landeshauptleute-Konferenz bereits geplant hatten und weil es natürlich dann selbstredend möglich war, dort das auszureden. Ich glaube, es waren drei zugeschaltet, aber die anderen waren physisch vor Ort. Und dann hat man diese Dinge bis spät in der Nacht ausdiskutiert. Also es klingt jetzt fast wie ein Vorwurf, aber ich weiß nicht, was daran schlecht ist, wenn man sich zusammenredet.
Es ist ja durchaus, das wissen Sie ja auch, Sie haben es ja gelesen, das wird ja schon auch entsprechend kommentiert, dass das ein Signal ist, dass sozusagen der Bund den Ländern so weit entgegenkommt. Das ist ja natürlich ein Signal. Weil man hätte ja auch sagen können, es gibt eine Krise, bitte kommt es nach Wien.
Ich sage es noch einmal. Es war diese Landeshauptleute-Konferenz geplant. Es war alles sozusagen auch vom Setting her schon bestimmt. Und dann ist es ja eine gute Sache, wenn man auch auf die Länder zugeht, oder? Gerade wenn man in einem föderalen Staat wie Österreich lebt.
Landeshauptleute-Konferenz, ein Gremium, das in der Verfassung gar nicht vorgesehen ist, muss man sagen. Gerade als Verfassungsministerin.
Ja, aber wir haben auch eine Realverfassung in Österreich.
Genau. Aber wir haben auch Gesetze in Österreich und die sehen unter anderem vor, dass gegen Abgeordnete im Parlament nicht ermittelt werden darf, bis sie nicht ausgeliefert sind. Sebastian Kurz ist ausgeliefert worden im Nationalrat. Das heißt, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft kann die Ermittlungsverfahren weiterführen. Jetzt würde mich interessieren, ist für Sie eine Rückkehr von Sebastian Kurz als Bundeskanzler so lange ausgeschlossen, bis jedenfalls die Ermittlungsverfahren entschieden sind?
Ich würde es anders formulieren. Sebastian Kurz hat aufgrund der gegen ihn erhobenen Vorwürfe und des Ermittlungsverfahrens bei der WKStA den Schritt gemacht zur Seite und hat auch darauf gedrungen, dass seine Immunität rasch aufgehoben wird, damit das alles aufgeklärt werden kann. Und ich erwarte mir von der Justiz, dass das entsprechend rasch auch passiert. Wir wissen, dass manche Verfahren sehr, sehr lange dauern, zu lange dauern aus meiner Sicht. Und wenn das aufgeklärt ist, dann sehe ich überhaupt keinen Grund, warum er nicht zurückkommen kann.
Das ist ein Punkt, den Sie immer wieder ansprechen, die Verfahrensdauer. Und vor diesem Hintergrund ist ja besonders interessant, dass die NEOS diese Woche einen Entschließungsantrag im Parlament eingebracht haben. 10 zusätzliche Planstellen für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Das wären grob gesagt 20% mehr Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Warum stimmen Sie da dagegen als Regierung, wenn man damit doch dann schnellere Verfahren, wie Sie sie fordern, möglich machen könnte?
Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf. Alma Sadic hat ja das Justizbudget in den letzten Jahren auch kontinuierlich erhöht. Der einzige Grund, warum Verfahren nicht rasch gehen, ist nicht immer nur die Personalie Staatsanwalt oder Richter, sondern es gibt auch andere Stellschrauben, an denen man drehen kann. Ich möchte hier nicht der Justizministerin ausrichten, was meine Überlegungen dazu sind im Detail, aber Sie wissen, ich komme aus der Justiz und ich weiß sehr wohl, dass einer der Gründe, und das kann ich schon sagen, weil das auch immer wieder thematisiert wird, ist, dass es sehr, sehr komplexe, große Verfahren gibt bei der WKStA, wo viele Beschuldigte an einem Verfahren hängen, wo alles sozusagen irgendwo auch nicht getrennt wird, viele Rechtsanwälte Einsicht haben und vielleicht ist das auch ein Thema, warum es dann aufgrund der vielen Akteneinsichten immer wieder auch Leaks gibt.
Aber der Punkt ist ja der, wenn man sich zum Beispiel so besonders bekannte Fälle anschaut, wie den Fall Grasser, der wirklich sehr, sehr lange gedauert hat, das liegt ja dann nicht an der Justiz, sondern das liegt ja daran, dass sich diese Personen dann besonders engagierte Anwälte nehmen, die dann alles möglich machen im Sinne der beschuldigten Rechte, überall Einsicht nehmen und so weiter, Einsprüche machen. Wollen Sie das beschneiden?
Das ist ihr gutes Recht.
Ja,
also
eben.
Das ist das gute Recht von jedem Beschuldigten,
natürlich,
jedes Rechtsmittel, jeden Rechtsbehelf zu ergreifen. Und das führt auch nicht dazu, wenn ein Verfahren lange ist, dass vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine Verurteilung deshalb sozusagen rauskommt oder nicht rauskommt, weil man eben selbst dazu beigetragen hat zur Verfahrenslänge. Sondern ganz im Gegenteil, das wird abgezogen. Wenn wir von schnellen Verfahren sprechen, und der Fall Grasser ist da sicher auch einer, der eine Ausnahme ist, weil hier natürlich auch viel mit dem Ausland und mit Rechtshilfeersuchen hereingespielt ist, soweit ich das aus der Entfernung auch gesehen habe. Aber dass die Verfahrenslänge eine so lange ist, dass es wirklich nicht mehr hinnehmbar ist, egal was am Ende rauskommt, ist, glaube ich, auch außer Zweifel. Aber zurück zu Ihrer Frage. Nein, ganz im Gegenteil. Ich will nicht die Beschuldigtenrechte beschneiden, sondern ich will, dass Beschuldigte alle Rechte haben, die ihnen auch nach Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention im Sinne eines fairen Verfahrens zustehen. Und das heißt auch ein rasches Verfahren. Das heißt auch, dass über Beschwerden rasch zu entscheiden ist, wenn die eingebracht werden.
Das nehmen wir mit. Gibt es noch andere Punkte, wo Sie sagen, im Rahmen der Beschuldigtenrechte wollen Sie eine Änderung? Einen Vorschlag, den die ÖVP damals auf das Tapet gebracht hat und zeitlich jedenfalls sehr nah an der Hausdurchsuchung beim Finanzminister, war ein Zitierverbot für Medien aus Akten, die Anwälte völlig legal, völlig gedeckt über die Beschuldigtenrechte weitergeben können an die Medien. Ist das noch ein Punkt, wo Sie sagen, an dem halten wir fest?
Also erstens, ja, ich habe über die Verfahrenslänge hinaus noch einige weitere Vorstellungen, was man ändern sollte. Zum Beispiel sollte man die Strafprozessordnung auch auf die Höhe des 21. Jahrhunderts bringen, wenn es um Handybeschlagnahmen geht, wenn es um Auswertungen von iCloud-Daten geht, wenn es um Wiederherstellung von SMS und gelöschten Nachrichten geht, weil aus meiner Sicht, und das sage ich ganz klar, und da bin ich jetzt nicht ganz alleine, ist das derzeit von einer Sicherstellung in der StPO nicht gedeckt.
Aber das heißt, Sie wollen die Ermittlungsmöglichkeiten der Staatsanwälte einschränken?
Nein, danke für die Nachfrage. Ich will nicht die Ermittlungsmöglichkeiten einschränken. Ganz im Gegenteil, es muss die Justiz ermitteln können und die Justiz muss auch sozusagen Zugriff haben auf Dinge. Aber in einem Rechtsstaat muss das rechtlich gedeckt sein. Und um bei dem Beispiel zu bleiben, die Sicherstellung von einem Handy basiert auf einer Anordnung durch den Staatsanwalt, das früher darauf abgezielt hat, dass man zum Beispiel eine Mordwaffe beschlagnahmt, um Fingerspuren, also Fingerabdrücke, um Blutspuren zu sichern und nicht um Handydaten auszuweiten.
Das habe ich, aber ich muss Ihnen dann noch eines entgegenhalten. Smartphones, Handynachrichten gibt es seit 14 Jahren. In dieser Zeit hat bis zur Causa Ibiza die ÖVP immer die Justizministerinnen und Justizminister nominiert und gestellt. Das war nie ein Thema. Und jetzt, wo es Ermittlungen gibt gegen prominente ÖVP-Politiker, kommen Sie auf dieses Thema und wollen das ändern?
Ich kann mir zuvor nicht erinnern, dass so viele Handys sichergestellt worden sind. Und man muss schon auch dazu sagen, Handys gibt es schon länger. Aber das Kommunikationsverhalten von uns hat sich schon auch verändert. Und nehmen Sie das Beispiel Telefonüberwachung. dass er eigentlich das ist, und ich war sonderzuständig für Drogendelikte in Salzburg auch, also ich habe das sehr oft am Tisch gehabt auch, da braucht man eine staatsanwaltschaftliche Anordnung, eine gerichtliche Bewilligung für einen ganz konkreten Zeitraum, wo man ein Handy dann abhören will, wo dann wer sitzt und überträgt, was da gesprochen wird. Da braucht man dann sozusagen als Ermittlungsbehörde auch noch das Glück, dass genau das in der Zeit gesprochen wird, was man braucht, um einen Tatverdacht zu erhärten. Beim Handy sind oft Daten drauf, die über Jahre zurückgehen. Und wo es ja auch für die Behörde schwierig ist, das alles zu sichten. Also ich lasse mir nicht unterstellen, dass ich hier irgendwas beschneiden will, sondern ich möchte auch als Verfassungsministerin, dass es eine ordentliche Rechtsgrundlage dafür
gibt. Aber gerade in komplizierten Fällen, wo es um große Verwicklungen geht, um Dinge, die vielleicht wirklich Jahre zurückliegen, muss es doch möglich sein, dass man sozusagen alle Daten zur Verfügung hat. Vielleicht auch die, die jetzt gerade nicht relevant sind. Aber es kann ja sein, dass die in 10 Tagen relevant sind. Und die darf ich mir dann aus der Cloud nicht holen? Oder wie stellen Sie sich das vor?
Sie dürfen sich dann aus der Cloud holen, wenn es eine Rechtsgrundlage gibt, dass man auch auf die Cloud-Daten zugreifen kann. Nummer eins.
Aber
Nummer
zwei. Ja. Ich meine, es ist jede Sicherstellung, also sagen zumindest viele Rechtsexperten, durch eine Hausdurchsuchung schon einmal, durch die Anordnung einer Hausdurchsuchung schon einmal gedeckt.
Das sind zwei Dinge. Also durch die Anordnung der Hausdurchsuchung ist gedeckt, dass man ein Handy mitnimmt. Weil es genauso wie ein Brief dann sozusagen durch die gerichtliche Bewilligung auch gedeckt ist, das mitzunehmen. Im Übrigen, das Handy dürfen Sie auch ohne gerichtliche Bewilligung mitnehmen. Also ja, richtig, das Handy dürfen Sie im Rahmen der Hausdurchsuchung mitnehmen. Aber ich bezweifle und bestreite hiermit auch ganz konkret, dass es eine Rechtsgrundlage gibt, um auf die Cloud-Daten zuzugreifen. Weil das, was am Handy drauf ist, von mir aus, ja, die SMS, die Nachrichten, dann müsste man sich aber vielleicht auch hinsetzen mit den Betroffenen und Privates von strafrechtlich Relevanten sozusagen
das
teilen.
Das passiert, das ist auch in diesen Causen passiert und natürlich kann auch jeder Beschuldigte Rechtsmittel einlegen.
Na, stopp, in diesen Causen, also da haben wir, glaube ich, ein Handy, wo es um 300.000 Nachrichten geht und da ist nur ein Bruchteil ausgewertet.
Aber im Beisein des Anwalts und des Beschuldigten, aber die Causa werden wir nicht aufarbeiten, weil es gibt ja ohnehin Rechtsmittel. Aber ich möchte Ihnen gerne ein Zitat von Ihnen vorspielen, das Sie am Mittagsjournal als Staatssekretärin damals im Innenministerium zum Sicherheitspaket gesagt haben, zu einem Bundestrojaner, der dann vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben wurde. Das ist eine Überwachungsmaßnahme für schwere Straftaten und ich bitte, hören wir uns das kurz an.
Es ist ganz klar, dass wir die Strafverfolgungsbehörden mit den bestmöglichen Methoden auf der Höhe der Zeit auch in technischer Hinsicht ausstatten müssen. Und das Sicherheitspaket ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung, dass wir genau diesen Gap, der sich hier aufgetan hat, ausfüllen und wir auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel internetbasierte Kommunikation, die verschlüsselt ist, überwachen können, denn es kann keinen Unterschied machen, ob jemand normal telefoniert oder über WhatsApp oder über Skype das Ganze macht.
Frau Ministerin, wenn Sie das jetzt ändern wollen, dann machen Sie auch geringere Regeln für die organisierte Kriminalität, für Drogenhandel etc.
Herr Westhoff, es ist ein komplexes Thema, das gebe ich zu, aber ich bestreite überhaupt nichts von dem, was ich da gesagt habe. Ganz im Gegenteil, es muss Ermittlungsmethoden geben auf der Höhe der Zeit. Das sage ich ja jetzt auch.
Das heißt, Sie wollen es auswerten, Sie wollen sicherstellen, dass die Cloud ausgewertet werden kann auf Jahre zurück.
Nein, die Cloud wird jetzt, was wir hören, auch ausgewertet. Es wird auch versucht, Nachrichten, die schon gelöscht sind, wiederherzustellen. Und ich will, dass das auf einer rechtlichen Basis steht. Das meine ich und meinte ich auch damals mit auf der Höhe der Zeit. Der Bundestrojaner im Übrigen, das sind alle Sturm gelaufen dagegen, haben gesagt, Datenschutz wird
auch der Verfassungsgerichtshof, der es aufgehoben hat.
Er hat es aufgehoben, aber es sind im Vorfeld auch alle Sturm gelaufen. Und nur eines noch, beim Bundestrojaner, er heißt ja nicht technisch so, ja, da ist sozusagen die Notwendigkeit, ganz konkret zu sagen, welches Verbrechen, das muss ein Richter genehmigen. Da braucht es natürlich einen Staatsanwalt dafür. Das sind ja genau diese grundrechtlichen Vorkehrungen des Schutzes auch getroffen und die verlange ich auch jetzt.
Aber trotzdem hat man ein bisschen den Eindruck, die Justiz soll weniger ermitteln, die Medien sollen weniger schreiben dürfen, Stichwort Zitierverbot. Ist es das, was Sie wollen?
Also ganz offen gesprochen ist es tatsächlich so, dass ich es nicht für notwendig erachte, dass jeder Verfahrensschritt in den Medien auch kommentiert und beschrieben wird, weil ein Ermittlungsverfahren ist ein nicht öffentlich geführtes Verfahren, aus gutem Grunde. Zum Zeitpunkt, wo das Ermittlungsverfahren läuft, steht noch nicht fest, ob es zu einer Anklage kommt oder zu einer Einstellung kommt, ob es zurückgelegt wird.
Aber das vielleicht ist ja auch ein Beschuldigtenrecht, dass man zum Beispiel, dass Anwälte sagen können, wie der Verfahrensstand gerade ist und sich auch an die Öffentlichkeit wenden können. Also da beschneiden Sie ja dann wieder Beschuldigtenrechte sozusagen, wenn Sie das nicht wollen.
Nein, das will ich nicht beschneiden. Sie verstehen mich hier falsch. Wenn heute ein Anwalt, ein Verteidiger hinausgeht und sagt, ich möchte jetzt für meine Mandanten etwas klarstellen, richtigstellen, ich setze mich in ein Interview, whatever, dann sollte das natürlich möglich sein. Aber glauben Sie wirklich, dass alle Leaks immer von den Anwälten gemacht werden, die gerade Beschuldigte vertreten? Oder ist es nicht vielleicht auch manchmal so, das ist jetzt, ich sage gar nicht, dass es aus der Justiz kommt, ja, was man umgekehrt auch nicht ausschließen kann, aber wenn viele Anwälte Akteneinsicht haben, dann gibt es ja auch unterschiedliche Interessen von beschuldigten Vertretern. Vielleicht ist es einmal der eine, der über den anderen was sagt. Und da, finde ich, sollte schon eine Grenze gezogen werden und da sollte es zumindest nicht möglich sein, dass man so einfach Faksimile, also Fotos aus Akten, in den Medien.
Aber Sie glauben schon, Sie halten es schon für möglich, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Informationen an die Medien legt?
Ja, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wenn viele Personen auf einen Akt Zugriff haben, dann kann man im Grunde niemanden, der Zugriff hat, ausschließen als denjenigen, der es weitergegeben hat. Das ist ein Faktum.
Mit dem Punkt sind Sie ja gar nicht alleine innerhalb der Justiz, auch nicht innerhalb der Regierung. Es gibt ja eine Reform mit dem digitalen Akt und im Frühjahr, im ersten Quartal, soll ja das Wasserzeichen kommen, damit das nachvollziehbar ist. Ich nehme an, das findet Ihre Zustimmung. Ja. Wollen Sie ganz konkret noch etwas darüber hinaus?
Ich glaube, man muss alles tun, um sicherstellen zu können, dass wenn es ein Leak gibt, dass man möglichst nachverfolgen kann, von wo der kommt. Weil Leaks sind nicht immer im Interesse der Beschuldigten. Ich glaube, darüber sind wir uns einig. Leaks sind ganz sicher nicht im Interesse der Justiz, wenn sie schnell ermitteln soll, wenn sie auch zu einem Ende kommen will. Und deshalb bin ich hier froh, dass auch die Justizministerin gesagt hat, sie wird den elektronischen Akt umsetzen und es sollen auch diese Wasserzeichen geben. Und im Übrigen weiß ich, dass nicht alle darüber happy sind.
Mich würde noch interessieren,
nämlich außerhalb der Justiz.
Mich würde noch interessieren, im Rahmen zu dem ganz konkreten Justizkapitel. Natürlich hat die ÖVP massive Angriffe gegen die WKStA geritten in den letzten Monaten. Attacken, Stichwort linke Zellen. Haben Sie eigentlich als Verfassungsministerin nie überlegt, sich schützend vor die Justiz, schützend vor die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwälte zu stellen? Sie sind ja dort immerhin auch karenzierte stellvertretende Leiterin.
Es hat sich Justizministerin Sadic schützend vor die WKStA gestellt. Ich glaube, das ist ihr Zuständigkeitsbereich. Ich neige auch nicht dazu, in andere Zuständigkeitsbereiche einzugreifen. Aber was ich schon auch als Verfassungsministerin gesagt habe, dass in einem Rechtsstaat, und dazu stehe ich, niemand über der Kritik steht. Und wenn eine Kritik konkret ist und auch konstruktiv ist, dann muss sie auch gesagt werden. Und
so
eine
Kritik zählen ist wieder konkret.
Nein, das habe ich.
Und das wäre ein Signal gewesen, wenn natürlich Sie als Ministerin Ihren Parteifreund zur Ressort rufen.
Das ich war habe der Abgeordnete Hanger. Ich habe mehrfach auch gesagt, dass ich der festen Überzeugung bin, dass die Justiz alles tun muss. Und so wie ich die Justiz kennengelernt habe, aus dem Inneren heraus, tut sie das auch, das hoffe ich auch in den angesprochenen Fällen, um rasch zu ermitteln. Und da sind Zurufe aus den Medien, egal woher sie kommen, nicht förderlich.
Apropos Zurufe aus den Medien, apropos Pressefreiheit, das neue Informationsfreiheitsgesetz mit der Abschaffung des Amtsgeheimnisses war bis April in Begutachtung. Es gab über 200 Stellungnahmen. Die waren zum Großteil sehr kritisch, muss man sagen. Unter anderem wurde gesagt, da gibt es viel zu viele Ausnahmen, wenn das Amtsgeheimnis doch noch weiter gilt. Wann kommt jetzt dieses Gesetz? Und wie wird es aussehen?
Es stimmt, es gab über 200 Stellungnahmen. Es gab sie von unterschiedlichen Seiten. Also nämlich die einen haben gesagt, es ist viel zu wenig weit, zu viele Ausnahmen. Die anderen haben gesagt, es geht viel zu weit. Und eine ganz ernstzunehmende Sorge wurde geäußert, auch von Gemeinden, von der Landesebene, dass man Sorge hat, dass die Verwaltung sozusagen nicht mehr handlungsfähig ist, wenn zu viele Fragen herangetragen werden, die auch entsprechend kompliziert beantwortet werden müssen. Und genau deshalb gibt es auch noch keine sozusagen Entscheidung jetzt und noch keinen Ministerratsentwurf, den wir dann wieder zurückschicken. Das Begutachtungsverfahren ist abgeschlossen, weil ich diese Sorgen ernst nehme und weil ich mit den Betroffenen spreche. Ich spreche mit Ländern, ich spreche mit dem Gemeindebund. Ich hatte vor ein paar Wochen auch gemeinsam mit der Klubobfrau Sigi Maurer ein Gespräch mit den Präsidenten der Landtage, also nicht mit allen, aber mit einem großen Anteil, die auch ihre Sorge noch einmal zum Ausdruck gebracht haben. Und wenn ich es auf den Punkt bringen darf, beim Informationsfreiheitsgesetz geht es mir wie beim Floriani-Prinzip. Jeder sagt, heiliger Florian, bitte verschone mein Haus und zünde ein anderes an. Jeder will die Informationsfreiheit, aber jeder sagt, bitte bei mir nicht.
Da ist ein ganz, ganz konkreter Punkt und ein ernstzunehmender, die Einwände des Verfassungsgerichtshofpräsidenten, der gesagt hat, sie wollten ja auch die Voten der Verfassungsrichter öffentlich machen. und ausschildern. Da gibt es immer das Gegenargument, dann würde das die Entscheidung geschwächt werden. Gerade Sterbehilfe war ja keine leichte Entscheidung. Ist das vom Tisch, dass die Voten für Verfassungsrichter nicht veröffentlicht werden müssen?
Es ist das ganze Paket in Verhandlung stehend, also insofern ist dieser Teil auch drinnen und ich darf vielleicht hier nur klarstellen, es ging hier oder geht hier um die Frage, ob man Verfassungsrichtern die Möglichkeit einräumt, eine sogenannte Dissenting Opinion darzulegen. Das heißt, am Ende des Urteils, ohne dass man offenlegt, wer jetzt wie abgestimmt hat, aber am Ende des Urteils der oder mehrere Richter, die anderer Meinung waren, das auch mit ihren Argumenten darzulegen. Und mit Verlaub, da gibt es verschiedene Meinungen, da gibt es auch viele Diskussionen, das hat es im Österreich-Konvent auch gegeben. Und da kann man, also beiden Seiten kann auch ich etwas abgewinnen.
Dann sind wir gespannt auf den Gesetzesentwurf und kommen nach Europa. Sie sind Europaministerin, da gibt es eine besorgniserregende Lage an der Grenze zwischen Belarus und Polen. Seit 2 Wochen tausende Menschen harren da im Grenzgebiet bei frostigen Temperaturen aus. Es gibt Berichte über zumindest 10 Tote. Warum ist die EU wieder einmal von der Wucht der Ereignisse überrascht und unvorbereitet?
Ich denke, wir sind jetzt nicht überrascht, dass sozusagen Migranten als Druckmittel eingesetzt werden und instrumentalisiert werden, weil das haben wir schon mehrfach erlebt. Wir sind durchaus schon entsetzt gewesen, um das zu sagen, dass man hier Frauen, Kinder an die Grenze schickt bei kalten Temperaturen unter der Vorspiegelung des falschen Versprechens, dass sie weiterkommen nach Europa, nur damit der letzte Diktator Europas, und ich bezeichne ihn so, Druck macht auf die Europäische Union wegen der Sanktionen. Das ist ja der Hintergrund. Und da muss ich Ihnen sagen, ist mittlerweile ein bisschen, Gott sei Dank, Entspannung eingetreten, weil die Europäische Union zusammenhält. Und das ist gleichzeitig die größte Angst von jemandem, der Druck auf die EU machen möchte, dass wir zusammenhalten. Das haben wir aber in der Zwischenzeit gelernt und das tun wir. Ich habe gestern erst mit dem Vizepräsidenten Skinners telefoniert, der hier mir auch geschildert hat, dass es eine entsprechende Entspannung jetzt gibt, weil auch mehrere internationale Partner hier mitwirken.
Der polnische Premierminister hat in einem Interview mit der Bild-Zeitung vor kurzem gesagt, wir müssen die Festung Europa weiter ausbauen, weil es kann nicht sein, dass wir sozusagen nicht in der Lage sind, tausende Migranten abzuhalten, unsere Grenzen zu überschreiten, und weil dann kommen Hunderttausende und dann kommen Millionen. Das ist ja auch eine Diktion, die wir aus vorigen Flüchtlingskrisen kennen. Jetzt ist das genau dieses Spannungsfeld. Es gibt einerseits das Recht auf Asyl, auch das Recht, einen Asylantrag stellen zu dürfen. Andererseits Festung Europa. Das ist so ein Spannungsfeld, wo mir nicht ganz klar ist, in welche Richtung wird es gehen. Wenn wir uns einkasteln, kann niemand mehr reinkommen. Oder wie geht man um mit dieser Situation?
Ich möchte das nur klarstellen, Sie haben es ja dann selbst auch gemacht. Es gibt kein Recht auf Asyl. Es gibt ein Recht, einen Asylantrag zu stellen. Ja. Mhm. Es gibt auch kein Recht darauf, in einem bestimmten Land sich aufzuhalten, selbst wenn man Asylgründe vorzuweisen hat. Zum Zweiten, wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass der Migrationsdruck ein sehr, sehr hoher ist. Und wenn die falschen Signale auch kommunikativ ausgesandt werden, dass sich Hunderte, Tausende, Abertausende auf den Weg machen, in der Hoffnung nach einem besseren Leben. Das ist persönlich nachvollziehbar, aber das können wir nicht stemmen. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Wir müssen natürlich unsere Außengrenzen schützen. Wir brauchen auch ein gemeinsames europäisches Asylsystem und wir brauchen Solidarität, die wir jetzt genau auch gezeigt haben in dem Konflikt mit Weißrussland.
Aber seit wie vielen Jahren sagen wir das? Wir brauchen ein gemeinsames Asylsystem.
Ja, ich gebe Ihnen recht. Wir haben während österreichischer Ratspräsidentschaft 2018 auch hier wirklich versucht, es voranzutreiben. Es ist an 2 im Endeffekt Vorlagen dann gescheitert. Es gibt mittlerweile ein neues Paket, das auf dem Tisch liegt, das wir verhandeln. Ich habe gestern mit Margarete Skinners, dem Vizepräsidenten, der zuständig ist, da auch diskutiert. Und es geht schon einiges weiter. Also das darf ich vielleicht an dieser Stelle auch sagen. Ich war am Donnerstag in Brüssel und habe auch mit Johansen, das ist die zuständige Kommissarin, gesprochen. Die Kommission verhandelt im Moment Rückübernahmeabkommen mit Drittstaaten. Was ich immer gefordert habe und für notwendig erachte, dass das nicht die einzelnen Mitgliedstaaten wie Österreich, Frankreich oder Belgien machen, sondern die Kommission für alle verhandelt. Es ist eine lebendige Diskussion im Gange, wie wir die Außengrenzen schützen können und wie wir auch Geld, das in diesem Topf zur Verfügung steht, dafür einsetzen, dass wir den Ländern, die an der Außengrenze sind, auch die entsprechende Solidarität und Unterstützung zukommen lassen.
Aber über gemeinsame Flüchtlingspolitik wird wirklich seit 2015 diskutiert und es ist sehr wenig passiert. diese Krise an der Grenze, die ist ja ganz akut. Das ist eine humanitäre Krise, das ist eine politische Krise. Wie wollen Sie in den nächsten Wochen aus dieser Krise rauskommen, bevor es noch eine dramatischere Situation gibt, als sie ohnehin schon ist?
Noch einmal zurückkommen zu dem, was Sie eingangs gesagt haben. Ja, die Migrationspolitik ist seit 2015 ganz hoch auf der Agenda der Europäischen Union, weil es da so spürbar geworden ist für uns. Und es ist sicher eins der schwierigsten Themen, weil jeder einen anderen unterschiedlichen Zugang hat, geografisch unterschiedliche Voraussetzungen, weil auch nicht alle nach Lettland oder Litauen wollen oder nach Frankreich, sondern viele nach Deutschland, Belgien oder Schweden.
Also ein Einwurf, auch ein Koalitionspartner sieht das anders, aber die innenpolitische Schiene machen wir nicht mehr auf. Bleiben wir auf der europäischen Ebene und der Frage, wie wir diese Krise, die akute, lösen können zwischen Polen und Belarus.
Und zu dieser akuten Krise, da ist einiges, Gott sei Dank, jetzt schon in die richtige Richtung gegangen. Ich habe mir das gestern noch einmal auch direkt vom Vizepräsidenten Skinner schildern lassen. Man hat hier Gespräche geführt, auch zum Beispiel mit der Türkei, dass die Flüchtlinge nicht mehr nach Minsk fliegen, um nicht dem Vorschub leisten zu können, was Lukaschenko will, nämlich Druck auf die Europäische Union auszuüben am Rücken der Ärmsten. Es sind mit Bussen schon Menschen aus dieser Gegend zurücktransportiert worden. Es scheint hier einiges im Gang. Es hat auch die Kommissionspräsidentin ein Paket von 700.000 Euro in Aussicht gestellt, um rasch zu unterstützen mit Erster Hilfe, mit Decken, mit Lebensmitteln. Aber Frau Stüber, einen Satz. Wir können nicht zulassen, dass ein Diktator Europa erpresst, am Rücken der Ärmsten Menschen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen an die Grenzen bringt und dann von uns erwartet wird, wir holen die rein.
Man kann nur jemanden erpressen, der sich erpressbar gemacht hat, und das ist in Europa in der Migrationspolitik passiert, aber sozusagen, es gab ja auch schon Gespräche mit Lukaschenko, von der deutschen Kanzlerin ist kritisiert worden, mir ist immer noch nicht klar, wie diese Krise gelöst werden soll in den nächsten Wochen.
Und Nachfrage dazu, war es richtig, dass Angela Merkel mit dem letzten Diktator Europas telefoniert hat?
Naja, was bleibt uns anderes übrig, als Gespräche zu führen? Das möchte ich schon aussagen. Auf der anderen Seite aber auch Sanktionen zu setzen. Und diese Sanktionen sind gesetzt worden. Und Lukaschenko hat ja, als diese Sanktionen auch nach der Entführung der Ryanair und der Festnahme von diesem Journalisten, der auch diesen Podcast betreibt, sind diese Sanktionen klar gesetzt worden, und Lukaschenko hat dann reagiert und hat versucht, die Europäische Union zu erpressen. Und das sage ich schon ganz klar, Herr Westhoff, er hat es versucht. Er ist daran gescheitert und er wird auch weiterhin daran scheitern. Und es gibt jetzt bereits die ersten Signale, dass auch andere Staaten hier die Europäische Union unterstützen. Stichwort Türkei, fliegt nicht mehr Flüchtlinge nach Minsk. Stichwort Iran, nimmt auch Flüchtlinge zurück. Ja? Also da gibt es einiges, was vorangegangen ist, aber ich verhehle auch hier nicht, dass die Situation eine schwierige ist.
Wir müssen zum Ende kommen, und am Ende komme ich ganz gern zum Anfang noch einmal zurück. Mittlerweile sind es nur noch 12 Stunden, bis der harte Lockdown beginnt. Was werden Sie heute noch machen, was ab morgen nicht mehr möglich ist?
Ich werde heute nichts machen, was morgen nicht mehr möglich ist, weil, um ehrlich zu sein, habe ich auch viel an Vorbereitungsarbeit hier für diese Stunde investiert. Ich werde einen langen Spaziergang machen. Ich glaube, das Wetter, soweit ich das mitbekommen habe in der Früh, dürfte ganz gut sein. Und ansonsten halte ich mich dann ganz penibel an die Vorgaben und wünsche mir das auch für alle anderen.
Spazierengehen bleibt auch im Lockdown erlaubt, das sei gesagt. Wir sind am Ende der Sendezeit. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen, Frau Ministerin Edtstadler. Danke fürs Fragenstellen, Petra Stulber von der Tageszeitung Der Standard.